Schön, dass ihr da seid. Am letzten Sonntag, als es um den ersten Petrusbrief ging, da haben wir uns, Claudia hat schon anklingen lassen, mit der lebendigen Hoffnung beschäftigt. Wie kommt es eigentlich, was ist der Grund dafür, dass wir hoffen können? Wie sieht Hoffnung sozusagen in unserem alltäglichen Leben aus? Wie geht es? Und wo führt diese Hoffnung hin, das Ziel der Seelenseligkeit? Und dazu hat gehört, beim letzten Mal, und das liebe ich so, das war jetzt zu weit, ja, okay. Das liebe ich so, wenn wir einerseits in diesem Text von letztem Mal hatten theologische Argumente, also Begründungen für das, was wir glauben. Wir glauben ja nicht nur einfach, sondern in diesen Texten finden wir Begründungen, begründet zu glauben. Also theologische Argumente. Und das andere Mal hatten wir dann in diesem Text ganz stark das, was wir jetzt gerade gemacht haben, den Lobpreis Gottes. Und ich finde es so eine starke Kombination theologischer Argumente einerseits und Lobpreis Gottes andererseits. Ich liebe das. Das gehört zusammen. Das ist wie Biathlon. Skilanglauf und Schießen. Sonst ist das nur eine halbe Sache. Oder es gehört zusammen wie Mann und Frau. Oder wie Gott und Mensch, theologische Argumente und Lobpreis Gottes. Das eine nicht ohne das andere. Ich bin davon großer Freund, Kopf und Herz, Verstand und Gefühl. Nicht wahr, wie stark ist dann Lobpreis, wenn wir zuvor vor Augen steht, wer Gott ist, wenn wir es in seinem Wort erfahren und gesagt bekommen. Und wie stark ist Theologie, wenn sie sozusagen herkommt vom Lobpreis Gottes? Gottesdienste finde ich immer dann gesegnet, wenn beides Platz findet. Kopf und Herz, Verstand und Gefühl, Argumente und Lobpreis. Ich hoffe, euch geht es ein bisschen ähnlich. Ein Kennzeichen nun des ersten Petrusbriefes ist, dass sich eben jetzt die theologischen Argumente und der Lobpreis, die gehören jetzt quasi nicht mehr auseinander, sondern zusammen, die haben wir gerade zusammengepackt, einerseits, und auf der anderen Seite Texte, Passagen abwechseln, bei denen es sozusagen ganz konkret um Weisungen an die Gemeinde geht. Es gibt also sozusagen jetzt, das gehört zum Petrusbrief, Texte für Kopf und Herz. Und dem folgen nun Mahnungen für Hände und Füße. Oder Ermutigungen fürs konkrete Leben. Wird mit Kopf und Herz der Glaube angesprochen, so mit Händen und Füßen das Tun. Das Tun folgt sozusagen, ist die Konsequenz dessen, was ich verstanden habe und was hoffentlich im besten Fall durch mich hindurchgegangen ist, als Empfindung, als Nachvollziehbarem, als einem starken Erleben. Wir können also sagen, Verstandenes und Empfundenes geht in die Hände und in die Füße. Und jetzt sage ich dasselbe nochmals auf dem Hintergrund unseres Predigtthemas, unsere Identität. Wird also im ersten Petrusbrief zunächst mal gesagt, was zu unserer christlichen Identität gehört. So folgen zweitens Ermahnungen oder könnt ihr auch sagen Ermutigungen, übrigens das gleiche griechische Wort. Ihr könnt euch aussuchen, welches Wort euch lieber ist. Wollt ihr lieber Ermahnungen? Wollt ihr lieber Ermutigungen? Ich weiß schon. Aber es ist dasselbe griechische Wort, Ermahnungen und Ermutigungen. Steckt beides drin, beides ist notwendig. Also das heißt, was zu unserer Identität gehört, Satz 1, und wie nun diese Identität als Christen gelebt werden soll, was daraus folgt. Und so ist es folgerichtig, dass wir heute einen Text vor uns haben, der in der Bibelübersetzung und in Kommentaren Überschriften trägt wie: Erschreckt bitte nicht, ihr seid gemeint, Leben als Heilige. Oder, nochmal die Überschrift, ein Leben in Übereinstimmung mit Gottes Heiligkeit. Oder einfach auch, so wie ich meine Predigt jetzt genannt habe für heute, neuer Lebenswandel. Im heutigen Text geht es darum, was von uns Christen und Gemeinden jetzt nun tatsächlich ermahnend, ermutigend gefordert ist. Man kann auch sagen, was aus Theologie und Lobpreis für unser Leben werden soll. Ich lese uns den Text und mache das bewusst langsam. Ich lese diesen Text langsam. Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen und Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Gell, liebe Leute, das sind schon immer ziemlich dichte Sätze, die man so zuhören muss. Mir ging es vorher aus und Claudia liest hier den 1. Petrus und ich dachte, ja, kenne ich schon, habe ich schon drüber gepredigt. Es ist nicht so einfach, solchen Texten mal einen kurzen Augenblick die Aufmerksamkeit zu schenken. Es gibt ja manche Gemeinden, die bringen ihre Bibel mit. Da können Sie währenddessen noch mal gucken. Heute gibt es keine Folie zum Text, aber ich mache es ein bisschen anders, als ihr es von mir bisher gewohnt seid. Ich habe keine 3 Punkte heute in meiner Predigt, sondern ich gehe mal Vers für Vers diesem Text hinterher und versuche an manchen Stellen sozusagen mal ein bisschen tiefer zu graben. Deswegen starten wir jetzt mit Vers 13. Habt ihr noch mal vor Augen. Darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Okay, wir steigen mal ein. Ihr umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Das ist Bildersprache. Immer wieder finden wir im 1. Petrusbrief Bilder. Die Bibel, so hat es mein großer Theologe genannt, Helmut Tillicke, meinte, die Bibel ist ein Bilderbuch. Es werden so viele Bilder in diesem Buch gemalt. Bilder haben so an sich, dass sie nicht immer ganz einfach zu verstehen sind. Das liegt daran, dass sie nicht mathematisch exakt sind. Es ist nicht immer gleich klar, was sie sagen wollen, weil sie nicht exakt sind. Bilder. Doch die Stärke der Bilder ist, sie prägen sich besser ein, sie gehen tiefer. Und an dieser Stelle, Vers 13, kommt hinzu, dass nun ein Bild vorkommt, das mit einem Wort verknüpft wird, das dafür untypisch ist. Ich spreche in Rätseln, gell? Ich mache es euch deutlich. In einer anderen Übersetzung können wir es besser verstehen. Da heißt es, umgürtet die Hüften eures Verstandes. Hey Leute, ich kann ja auch nichts dafür. Biblische Texte, wenn wir keinen Bock hatten, Griechisch zu lernen, hat unser Lehrer immer gesagt, er kann ja auch nichts dafür, dass eigentlich das Neue Testament in Griechisch verfasst ist und ihr euch lernen müsst, Griechisch zu lernen. Okay, wir müssen nicht Griechisch lernen, aber doch komplizierte Texte angucken, bilderreiche Texte, um uns fragen, was meint der eigentlich da? Ich versuch's mal. Umgürtet die Hüften eures Verstandes. Wenn hier stünde, umgürtet die Lenden eures Gewandes, wäre schneller klar, was damit gemeint ist. Da hat nämlich jemand ein langes Gewand an, ihr könnt es euch vorstellen, ihr habt euch, ja, ein langes Gewand an, im Schritt eng. Stellt euch vor, nun will der mit seinem eng anliegenden Gewand losrennen. Also richtig, das geht nicht gut. Ich sage das jetzt nicht aus eigener Erfahrung. Stellt euch einen Saudi vor, die tragen bekanntlich solche langen Gewänder, sieht man heute noch. Und weil es mit dem Rennen eher schlecht geht, zieht er das Gewand nach oben, damit er Beinfreiheit gewinnt und bindet dann mit einem Gürtel sozusagen das Gewand um seine Lenden. Das ist das Bild der umgürteten Lenden. Das meint, der Lauf startet. Jetzt brechen wir auf. Der Kampf beginnt. Und wenn der Kampf beginnt, dann ist so ein langes Gewand ziemlich im Weg. Also umgürtet die Hüften deines Gewandes. Da ist also einer vorbereitet, er ist einer konzentriert, was jetzt kommt. Das Besondere an diesem Bild ist, dass das Bild nun von den umgürteten Lenden oder auch von den umgürteten Hüften das Wort Verstand beigelegt wird. Umgürtet die Hüften eures Verstandes. Wir müssen nun das griechische Wort klären, das hier dasteht. Dianoia, das ist ein Wort, das bei den Philosophen jener Zeit sehr beliebt war. Im Neuen Testament kommt es 12-mal vor. Gemeint ist damit nun die Denkkraft, die Verstandeskraft, der Hirnschmalz. Jesus gebraucht dieses Wort, als er gefragt wird, was denn für ihn das wichtigste Gebot ist. Und er antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Dianoia. Verstand, Denkkraft, Hirnschmalz. Jesus sagt damit, dass es für die Liebe zu Gott angemessen ist, ihn mit allen Fasern und Kräften unseres Lebens zu lieben. Und eingeschlossen ist damit die ganze Kraft unseres kompletten Gehirnschmalzes. Liebe zu Gott zeigt sich im Denken, im Durchdenken, im Antwortgeben. Später werden wir in Kapitel 3 diese eine bekannte Stelle noch einmal genauer miteinander anschauen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch liegt. Da kannst du mal ausstrengen mit deinem Hirnschmalz, wie du das sagst. Umgürtet die Hüften eures Verstandes, meint dann, geh nun in diesem neuen Leben mit Gott. Geh nun mit deinem Verstand an den Start. Mach dich jetzt bereit, dein ganzes Wollen zu investieren. Mach dir klar, als Christ steht dir ein Lauf, von mir aus auch ein Kampf bevor. Und auf diesem Lauf jogge mit deinem Verstand, kämpfe mit der Kraft deines ganzen Willens. Als von Gott Erwählter bist du also auf einen Weg gerufen, auf dem du vorankommen sollst. Sei ausgerichtet, sei konzentriert, sei klar. Mach dich bereit, umgürte deine Hüften deines Verstandes. Und damit sei ausgerichtet und konzentriert. Worauf ausgerichtet, fragt ihr euch? Auf die Gnade, die Gott für dich hat einsehbar gemacht durch Jesus. Setze deine ganze Hoffnung darauf, auf die Gnade. Also, weil das mit Gott nun und der Gnade für uns aber nicht immer unbestritten ist, wird in Vers 14 dem entgegengestellt, wie es nun nicht sein soll. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet. Der Autor des Briefes nennt also die Christen jener Gemeinde Kinder des Gehorsams in einer anderen Übersetzung. Kinder des Gehorsams. Also wenn ein Prediger die Gemeinde anspricht, dann nennt er sie, und mache ich das meistens auch bei euch, ihr Lieben oder liebe Gemeinde oder Schwestern und Brüder. Das liebe ich auch. Aber hier werden sie Kinder des Gehorsams genannt. Wie wäre das, wenn ich euch sonntags so anspreche? Ihr würdet womöglich denken, dass es jetzt etwas strenger und angespannter wird mit dem da vorne. Kinder des Gehorsams. Erinnert womöglich an den Knecht Ruprecht. Seid ihr auch alle schön gehorsam gewesen? Auch das Wort Gehorsam kommt meist nicht so gut an. Verstehen wir es aber, wie es gemeint ist. Denn schon ganz am Anfang des ersten Petrusbriefes, in Vers 2, ganz am Anfang, war zu lesen, eure Erwählung entspricht dem Plan Gottes, euch durch das Wirken seines Geistes zu einem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, jetzt kommt's, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen. Gehorsam ist, mal hebräisch gedacht, im Grunde nichts anderes als hören. Ein Hören allerdings, das so hört, dass Hören und Tun identisch werden. Mach ein Beispiel. Wenn eine Mutter zu ihrer Tochter sagt, räum bitte dein Zimmer auf. Dann hat die Tochter, hebräisch gedacht, gehört, wenn sie ihr Zimmer aufräumt. Wenn das Chaos bleibt, hat sie, hebräisch gedacht, gar nicht gehört. Das also, was wir unterscheiden, hören und umsetzen, tun, ist hebräisch verstanden gar nicht vorgesehen. Hören und tun ist dasselbe. Kinder des Gehorsams, die sich Christus unterstellen, magst du der sein? Sag das nicht so schnell. Ein Kind des Gehorsams, Jesus unterstellen. Hört sich heute gut und rund an, morgen könnte es eckig werden. Ist immer so geil mit den Sonntagen und den Montagen, so ein Ärger, dass nicht jeder Tag in der Woche Sonntag sein kann. Da hätte ich immer so eine Befürwortung dafür. Aber mir geht es auch so, Leute. Ich finde die Highlights meines geistlichen Lebens auch die Sonntage. Trotzdem, Gottes Absicht mit uns ist, dass wir einen neuen Lebenswandel führen. Gottes Plan mit uns ist, dass wir Gottes heiliges Volk sind. Und dann ist unser Credo-Straßenname eben nicht Fritz-Kaufmann-Straße, sondern Heiliges-Volk-Straße. Das wäre mal eine Revolution in Ebersbach, mit meinem neuen Bürgermeister schwätzen, ob man das irgendwie... Nein, dafür gäbe es wahrscheinlich auch gar keine Mehrheiten unter uns. Fritz Kaufmann hat ja auch seine Geschichte, gell? Heiliges-Volk-Straße. Es gehört zu unserer Identität, Gottes heiliges Volk zu sein, mittels des Heiligen Geistes und mittels unseres Gehorsams, Gottes heiliges Volk zu sein. Die Methodisten sind mit diesem Programm im 18. Jahrhundert gestartet, in der Heiligung leben, in einem Leben also, das dem entspricht, der allein heilig ist. In den Versen 15 und 16 wird das ja auch dann in der Folge beschrieben, wie der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Jetzt müssen wir noch die Sache mit den Begierden in Vers 14 klären. Nicht, dass er nachher denkt und rausgeht, das hat er übersehen. Man könnte es ja auch leicht machen, gell? Vers 14, als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin. Begierden sind all die Dinge, übrigens konkret wird es in dem Text nicht gesagt, was Begierden sind. Aber Begierden sind all die Dinge, die uns vom Plan Gottes, ein heiliges Volk zu sein, abhalten. Begierden sind all die Dinge, die uns als Kinder Gottes in den Ungehorsam treiben. Begierden sind die Gegenkräfte. Und damit ist zum ersten Mal angesprochen, dass es Gefahren gibt, die die Identität der Christen gefährden. Dass es Gefährdungen gibt, den Kurs des neuen Lebens zu verlassen. Und es wird gesagt, dass Christen der Gefahr des Rückfalls ausgesetzt sind. Ein Rückfall in Zeiten, als sie noch nichts von Christus wussten. Ein Rückfall, der etwa, und jetzt fragen wir uns, wodurch geschieht? Und jetzt bin ich mal so mutig und mache ein kleines Beispiel. Ein Rückfall, der etwa dadurch geschieht, dass wir uns der Welt, wisst ihr schon, was jetzt kommt, gell? Anpassen. Und durch diese Anpassung ist die Folge, dass unsere Identität als Christen unkenntlich wird. Ich lese gerade das Buch der Journalistin und Politikwissenschaftlerin Hanna Bethke, die auch ein gefragter Gesprächsgast in Talksendungen ist. Der Titel ihres sehr provozierenden Buches, sie ist evangelische, ganz normale, jetzt gehört nicht zu den Hardlinern oder so, ganz normale evangelische, aufgeklärte Christin. Und sie sagt in diesem Titel, also das habe ich noch nicht gesagt, der Buchtitel heißt »Vom Glauben abgefallen«. Nichts weniger als dies behauptet und belegt sie auf 208 Seiten, dass ihre evangelische Kirche die Identität ihres Christseins verdünnt und unkenntlich macht. Sie plädiert stattdessen zu einem Mut zur Christlichkeit statt einer Angst vor dem Zeitgeist. Wenn der erste Petrusbrief also von den Kräften warnt, die Christen vom Weg des Glaubens als heiliges Volk abhalten, dann ist die Anpassung an jenen Zeitgeist einer dieser Kräfte, vor der Hanna Bethke ihre Kirche warnt. Ich habe euch ein Zitat aus dem Buch mitgebracht. Ist ja eine junge Frau, gell? Die Kirche in ihrer gegenwärtigen Verfasstheit hat ein so schwaches Auftreten, als wäre sie von ihrer eigenen Notwendigkeit nicht überzeugt. Dabei hätte sie gerade in der heutigen Zeit, die durch multiple Krisen und gewaltige Umbrüche geprägt ist, enormes Potenzial, den Menschen zu veranschaulichen, wofür sie da ist und wodurch sie ihnen Halt geben kann. Nun, wer in dieser Begierde der Anpassung erliegt, jetzt treibe ich es auf die Spitze, das ist mein härterster Satz heute, aber ich muss ja auch ein bisschen ermahnen dürfen, gell? Und ob ich euch meine, weiß ich ja noch gar nicht, ich beziehe mich ja auf sie. Wer sich dieser Begierde der Anpassung, und da sind wir alle nicht gefeit, also da nehme ich mich überhaupt nicht aus und ich spreche gar nicht besserwisserisch von hier vorne, überhaupt nicht, ist nicht Kind des Gehorsams. Bleibt nicht auf die Gnade ausgerichtet, er verlässt stattdessen die Straße des heiligen Volkes Gottes. Unser Leben soll aber Zeugnis geben von der Heiligkeit Gottes. Es ist ein Leben in der Furcht Gottes. Vers 17. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottes Furcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Das ist wieder das Stichwort, vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern an die erste Predigtreihe, da ging es um die Gemeinde in der Fremde und dieses Fremde taucht jetzt hier wieder auf. Das Erste, was nun den neuen Lebenswandel mit Gott ausmacht, hier nach diesem Text, heißt den Vater anrufen. Das neue Leben mit Gott ist geprägt vom Kontakt, in der Hinwendung zu ihm, dem Heiligen, von der Verbindung zu ihm. Und das heißt eben umgekehrt, Vermeidung von dem, was mich aus der Nähe zu Gott bringt. Das könnte etwas sein für deine Woche, überleg mal. Was willst du lassen von dem, was dich wegzieht? Und was willst du tun für das, was dich näher bringt? Und hinzu kommt noch etwas, was oft im Gespräch über Gott gemieden wird. Der Vater, der angerufen wird, ist Richter. Wohl ein gerechter Richter, weil er das Gericht ohne Ansehen der Person vollzieht. Er ist gerecht, ein gerechter Richter. Er richtet unser Leben nach deren Werken. Und weil wir ahnen, dass wir mit unseren Werken vor diesem heiligen Gott echt schlechte Karten haben, folgt Vers 18 und 19 auf dem Fuß, seid erleichtert. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber und Gold erlöst seid, sondern von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen, unbefleckten Lammes. Wisst ihr, im Anblick Gottes, des Gottes, der uns richtet, sind Christen mit einem besonderen Wissen ausgestattet, mit einer besonderen Freude, mit einer besonderen Zuversicht, dem Wissen unserer Erlösung aus dem Gericht. Halleluja! Eine Erlösung, die nicht wie auf einem Sklavenmarkt jener Tage durch Silber oder Gold erfolgte, sondern durch das kostbare Blut Jesu. Es gab damals viele Möglichkeiten, in die Sklaverei zu geraten. Manche, müsst ihr euch das mal vorstellen, stellen wir uns das jetzt mal kurz vor. Manche wurden in die Sklaverei hineingeboren. Das ist krass. Sklaven. Als Sklaven warst du nie selbstbestimmt. Ah, ich gehe jetzt mal zum Essen. Nie konntest du dorthin gehen, wohin du wolltest. Nie etwas essen, wann du es essen wolltest. Nie hattest du ein Anrecht auf einen 8-Stunden-Tag oder überhaupt auf einen freien Tag in der Woche. Und auf diesem versklavten Leben herauszufinden, gab es nur zwei Möglichkeiten. Du starbst oder du wurdest freigekauft, ausgelöst. Es geht im ersten Petrusbrief aber nicht um einen Sklaven- oder Gefangenenloskauf, sondern, das finde ich nun echt wichtig, sondern um ein Herausgelöstwerden aus einem Leben der, so heißt es im Text, der Nichtigkeit. Der Nichtigkeit. Zu einem Leben, so nenne ich es, zu einem Leben der Wichtigkeit, aus der Nichtigkeit in die Wichtigkeit. Es geht Petrus darum, dass Menschen herausfinden, dass Menschen herausgelöst werden von einem vergänglichen Leben zu einem unvergänglichen Leben, von einem gefangenen Leben zu einem, wie hieß es vorhin beim Gebet schon, zu einem befreiten Leben. Wie geht das? Durch den Loskauf des Blutes Jesu. Nicht Silber oder Gold ist die Währung dieser Befreiung ist die Hingabe Jesu. Sie schafft diese entscheidende Kurskorrektur im Leben eines Menschen zu Gott. Also, ich komme zum Ende. Wer beständig leben, wer befreit leben, wer kostbar leben will, der ist auf Jesus verwiesen. Wer also von der Leere zu einem Leben in Fülle gelangen will, will ist an Jesus erinnert. Wer von der Sinnlosigkeit zu einer lebendigen Hoffnung kommen will, ist an die Währung des teuren Blutes Jesu verwiesen. Und dieses Blut Jesu ist teuer. Teuer meint nicht 2000 Euro, sondern teuer meint kostbar, unbezahlbar. Kostbarer als Silber und Gold. Wertvoll deshalb, weil Jesus wertvoll ist für die, die sich haben freikaufen lassen aus einem Leben, das ins Nichts führt, in die Nichtigkeit führt. Noch die letzten beiden Verse. Er, Jesus, ist zuvor ausersehen, ehe der Grundwelt gelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, sodass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Da steckt nochmal so viel drin, mache ich jetzt gerade alles. Keine Angst, ich höre gleich auf. Also die Erlösung durch das Blut Jesu Christi hat eine Vorgeschichte. Die wird hier angedeutet. Vor Grundlegung der Welt hätte Gott diesen Plan, diesen Erlösungsplan, erlaubt mir das ein bisschen flapsig zu sagen, in der Schublade. Im Jahr 30 nach Christus ist es dafür Zeit geworden, diesen Heilsplan öffentlich zu machen. Und seither gilt, alle Welt soll davon erfahren. Deswegen gibt es das Credo. Es gibt keinen anderen Grund. Es gibt keinen anderen Grund. Ich lande. Was gilt es laut diesem biblischen Wort, dieser Verse, für unsere Identität als Christen festzuhalten? Mit Gott sind wir an einen neuen Lebenswandel verwiesen. Christen brechen auf zu einer Wanderung, die ein herrliches Ziel vor Augen hat. Und dieser Weg ist geprägt von dem, wozu Gott uns durch seine Gnade, durch sein teures Blut erlöst hat. geprägt davon, dass wir bereits aus dem Gericht befreit sind. Das ist der Grund dafür, warum unser Lebenswandel von nun an neu, anders, gottvoller ist. Und dieser neue Lebenswandel hebt sich ab von dem, was als normal gilt. Claudia hat es Anfang in ihrer Moderation gesagt, wie fremd uns das Wort oft ist, weil wir uns an etwas anderes, Normales gewöhnt haben. Ich finde es sehr herausfordernd, solche Texte. Weil wir aus der Normalität kommen und dann am Sonntag von einer Irrnormalität hören. Von einem Anders hören. Und wir könnten nachher in einem Kirchenkaffee tausende Gespräche über Detailfragen führen, was nun anders und was nun neu heißt. Ich weiß das. Das ist euch überlassen. Und dem Wirken des Geistes Gottes in eurem Leben, wie er euch führt, was neu und anders nun heißen mag. Okay. Wir lassen uns von dem prägen, der uns zu diesem Weg gerufen hat. Als gehorsame Kinder, mit Kopf und Herz, mit Verstand und Gefühl, mit Händen und Füßen. Amen.